Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich, jetzt erst recht aufgezeichnet am Montag, dem 3. August 2025. Die Schweiz unter dem monströsen Zollhammer der Vereinigten Staaten von Amerika. Wie ein Hühnerhaufen scheint unsere Landesregierung oder vielleicht eher geschockt noch am 1. August gewesen zu sein. Jetzt gilt es, sich zusammenzuraufen. Und vielleicht ist es ja ein Wink des Himmels gewesen, dass dieses fatale Telefongespräch zwischen unserer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump ausgerechnet am Vorabend des 1. August stattgefunden hat. So sind wir also an unserem Nationalfeiertag gewissermaßen durch diese Eiskübeldusche auf uns zurückgeworfen worden mit der Botschaft: Schweizer, in arglistiger Zeit, besinnt euch auf eure Stärken. Und ich glaube, und das werden wir im Folgenden mit einem sehr prominenten Gesprächspartner besprechen, die Schweiz hat tatsächlich schon größere Krisen überstanden. Und diese Krise, ich will das hier jetzt einfach in aller Deutlichkeit herausstreichen, diese Krise ist und muss sein jetzt eine finest hour für die Schweizer, wo wir glänzen können, wo unsere Bundesräte, unsere Unterhändler, unsere Diplomaten zeigen können, was in ihnen drinsteckt. Und darüber möchte ich reden mit einem sehr prominenten Vertreter der schweizerischen Diplomatenzunft, der natürlich auch schon große Stürme erlebt hat, mittendrin gestanden hat, ein vielgefragter Gesprächspartner im Moment. Ganz herzlich willkommen in unserer Sendung, Dr. Thomas Bohrer, ja, langjähriger Schweizer Diplomat, Botschafter in Deutschland, Chefunterhändler, damals Hauptverhandler bei dem Streit um die nachrichtenlosen Vermögen. Ja, in der Richterskala der außenpolitischen und diplomatischen Krisen und Katastrophen, wie sich da schon einige ausgedrückt haben, auf der Richterskala, wo würden Sie jetzt eigentlich die aktuelle Situation einordnen in Ihrem persönlichen Krisenradar, Herr Bohrer?
Nun, es ist sicherlich eine gravierende Krise, vor allem für die Industrie und die Uhrenindustrie und die betroffenen Mitarbeiter, aber die Schweiz hat schon größere Stürme überlebt. Ich gebe Ihnen diesbezüglich recht. Und wir müssen jetzt versuchen, das Beste, die Chancen aus dieser Krise zu finden. Es gibt ja das berühmte amerikanische Sprichwort: Never waste the chances of a crisis, oder? Und das, der Bundesrat, die Chefunterhändler, die Schweizer Industrie ist jetzt gefordert.
Wir wissen ja seit diesem ja eben etwas verhängnisvollen Telefongespräch zwischen der Bundespräsidentin und dem amerikanischen Präsidenten, und wir glauben zu wissen, was das entscheidende Problem ist. Die Amerikaner, der amerikanische Präsident stößt sich daran, dass die Schweiz einen Handelsüberschuss von etwa 40 Milliarden Dollar hat. Das ist aus Sicht der Amerikaner, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, diese Einschätzung. Das ist eine Art Diebstahl und das muss die Schweiz jetzt herunterbringen. Ist das das entscheidende Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind?
In der Wahrnehmung des US-Präsidenten Trump ist das das Problem. Es sind genau 39 Milliarden und daher kommt er auf diese 39% Zölle, die er uns aufs Auge drückt, und damit, abgesehen von ein paar Paria-Staaten, wie er sich ausdrückt, sind wir das Land mit den höchsten Zöllen. Er eine ganze Vielzahl von Gegenargumenten lässt er nicht gelten, zum Beispiel, dass die Schweiz im Dienstleistungsbereich viel mehr amerikanische Produkte einkauft, Stichwort Apple, Microsoft etc. und damit das Handelsbilanzdefizit, das er beklagt, ausgleicht. All diese Argumente sind für ihn nicht maßgeblich. Und er ist der mächtigste Mann auf der Welt und hat diesbezüglich recht. Das heißt, wir als starke, immerhin starke Mittelmacht müssen nun einen Weg finden, wie wir ihn überzeugen können. der schweizerischen Diplomatie, das muss ich betonen, ist es ja gelungen, seine Chefberater, den USTR, den US Trade Representative und den Minister für Handel zu überzeugen. Wir hatten ja eine Abmachung auf dem Tisch, die aber der Präsident Trump weggewischt hat nach dem Motto, bis ich das unterschrieben habe, ist alles negotiable.
Offensichtlich ist ja, ich habe das auch schon in einer Sondersendung gesagt, ist hier der Bundesrat, sind auch die Medien und womöglich auch die Unterhändler einer Selbsttäuschung erlegen, hat man sich der Illusion hingegeben, dass diese Einigungen auf tiefer Stufe sozusagen ja gewissermaßen der Deal sein. Man hat hier den Faktor Trump ausgeklammert. Ich möchte mit Ihnen aber jetzt sprechen, weil Sie ein krisenerprobter Ex-Diplomat sind und jetzt mit Ihrem Beratungsunternehmen natürlich auch viele solche Krisenfälle in der Wirtschaft oder in der Wirtschaftsdiplomatie behandeln. Was ist jetzt das Wichtigste? Was muss der Bundesrat jetzt machen in dieser Situation? Was sind da Ihre sachdienlichen Tipps und Ratschläge, die Sie geben können aus Ihrer Erfahrung?
Das Wichtigste ist, dass wir Sofortmaßnahmen ergreifen in einer Krise. Wenn wir ein solches Problem haben, sind Sofortmaßnahmen wichtig. Wenn ich Chef der Schweizer Regierung gewesen wäre, hätte ich bereits am Samstag oder zumindest gestern am Sonntag eine Krisensitzung einberufen, um auch gegenüber den Amerikanern, aber dem Schweizer Volk zu zeigen, dass wie ich in charge bin. Und hätte weitere Zugeständnisse, über die wir da noch diskutieren können, beschlossen. Ich hätte gestern die Staatssekretärin ins Flugzeug geschickt und die wäre heute Morgen in Washington und hätte die weiteren Zugeständnisse der Schweiz den Amerikanern klargemacht. Und dann wäre ich selber ins Flugzeug gestiegen und hätte spätestens heute Abend in Washington aufgeschlagen, hätte mich in einem Hotel in der Nähe des Weißen Hauses einquartiert, hätte meinen Botschafter herübergeschickt und hat gesagt, der Schweizer Bundespräsident oder der Vizebundespräsident wartet im Hotel auf einen Termin mit dem Präsidenten Trump. Er würde gerne die Zölle, Golf und anderes besprechen und er wird Washington erst verlassen, wenn er diesen Termin hat. So etwas würde einem Trump, der ja kein typischer Politiker ist, oder mit der Van der Leyen, mit dem Friedrich Merz, würde ich das, mit dem Macron würde ich das nie so machen. Aber Trump, ein Geschäftsmann, der würde sagen, mach doch mal was sagen. Der Schweizer hat irgendwie schon noch so ein uneingeladen hierher, quartiert sich ein und sagt, also ich, das ist mir so wichtig und es ist für die USA offensichtlich auch wichtig. Muss jetzt dem einen Termin geben, oder? Das fehlt uns natürlich, weil wir Schweizer, und im Nachhinein ist immer jeder klüger, wir haben noch nicht verstanden, dass Trump eben kein klassischer Politiker ist. Er ist Negoziator, er ist immer alles transaktional, er will aus allem einen bilateralen, trilateralen Deal machen und das Beste herausholen. Und das gelingt ihm ja, zum Leidwesen vieler Journalisten und europäischer Politiker. Er hat es bei der EU erfolgreich getan, er hat es mit Japan getan. Und deshalb müssen wir auch andere Maßnahmen und Methoden ergreifen, als wir das jetzt mit Brüssel, Berlin oder Paris tun werden.
Eine große Stärke, wenn man etwas zurückblättert in der Schweizer Diplomatie, war ja immer, dass der Bundesrat selber nicht verhandelt hat. Ich erinnere an die berühmten Washingtoner Abkommen mit dem Schweizer legendären Schweizer Diplomaten Walter Stucki, der da entsandt wurde. Und immer wenn es brenzlig wurde, ist er dann wieder zurück ins Indianerzelt zu den Häuptlingen in der Schweiz. Und wenn er zurückflog nach Washington, saßen dort vielleicht schon wieder andere Unterhändler am Tisch. Und so hat man mit dieser geschickten Diplomatie eben der Staatssekretäre, der Minister, große Verhandlungserfolge erzielen können. Was beobachten Sie jetzt mit Donald Trump? Muss jetzt der Bundesrat, muss jetzt gar die Bundespräsidentin nach diesem Telefon in die Hosen steigen? Sind jetzt die Bundesräte gefordert? Oder kann man mit dieser eigentlich schweizerischen Strategie, dass man einen profilierten Diplomaten schickt in dieser Situation, mehr punkten? Was ist da Ihre Meinung zum Vorgehen, wie jetzt genau gehandelt werden muss?
Im übrigen diplomatischen Verkehr ist es üblich, dass man Chefunterhändler steckt, wie den berühmten Minister Ducki oder zu meiner Zeit hat der Bundesrat mich eben geschickt. Das hat den Vorteil, dass man diesen Chefunterhändler auch desavouieren kann, ohne dass man die Landesregierung sozusagen desavouiert. Mhm. Man kann ihn zurückpfeifen, man kann ihm etwas Neues auftragen etc. Hier haben wir aber eben ein anderes Verfahren. Trump ist der oberste Chefnegotiator. Und Trump redet natürlich nicht mit einer Staatssekretärin eines mittelgroßen Landes. Also zum Beispiel unsere Staatssekretärin Ellen Butliger, die eine gute Negotiatorin ist. Sondern er will mit der Bundespräsidentin, Frau Keller-Sutter, oder zumindest mit dem Vizebundespräsidenten Pamela sprechen. Und bei allem Verlaub, negoziatorisch sind die halt noch nicht so erfahren, wie es jetzt ein Stucki war, oder? Weil wir sind daran geübt als Diplomaten, wir sind ausgebildet, wir haben Erfahrung, wir wissen, wie man verhandelt. Ich habe es bereits einmal angetönt, ich hätte Trump bei diesem Telefonat sofort gefragt. Ja, Herr Präsident, Sie wollen... Wir haben ja dieses Handelsbilanzdefizit von 39 Milliarden. Wir sind da nur 9 Millionen Schweizer. Ihr seid 340 Millionen Amerikaner. Selbst wenn ich ein Gesetz verabschiede, dass jeder Schweizer jeden Tag ein Steak essen muss, eine Flasche Bourbon trinken muss und einmal im Jahr eine Harley Davidson kaufen muss, hätten wir immer noch ein Handelsbilanzdefizit. Sie, was empfehlen Sie uns denn? Was empfehlen Sie mir? Was soll ich denn für Konzessionen machen? Mhm. Und dann hätte Trump etwas auf den Tisch legen müssen. Mhm. Dann hätte ich jetzt zum Bundesrat gehen können und sagen, das will der Trump, geben wir ihm das oder geben wir es nicht. Der Bundesrat hätte entscheiden können. Ich hätte zu Trump zurückgehen können und sagen, Mr. President, Sie haben das und das gefordert, wir geben Ihnen das. Das hätte ein guter Negotiator gemacht, weil er dann den Ball ins andere Lager gespielt hätte und dann in einer besseren Position gewesen wäre. Aber wie gesagt, unsere Bundesräte sind halt nicht geübt zu verhandeln. Sie haben immer ein schönes Papier, das ihnen der Chefnegotiator gibt. Die lesen diese Punkte ab. Trump funktioniert ganz anders. Geschäftsmann.
Den Ball ins Feld des anderen spielen. Jetzt liegt der Ball in der Schweiz. Da sind ja knifflige Felder jetzt betroffen. Zum einen, Sie haben es angetönt, die Pharmaindustrie, die ja in der Schweiz mit Preisfestsetzungen quasi günstiger verkaufen muss als im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, wo eben der Markt freier ist, die Preise dann etwas höher. Das heißt, man hat da natürlich auch großen Verkaufserfolg jetzt mit den guten Schweizer Pharmaprodukten. Das ist sicherlich ein Stein des Anstoßes. Wir hören auch die Goldbarrenexporte. Das ist in den Medien jetzt immer diskutiert worden. Die Landwirtschaft eher etwas am Rande, vielleicht auch noch ein Faktor, schwierig zu beurteilen. Was glauben Sie aufgrund der Informationen, die jetzt vorliegen, wo müsste die Schweiz jetzt, eben der Ball im eigenen Feld, was müssten wir anbieten? Wo könnten pragmatische Vorstöße sein, um dieses Handelsbilanzdefizit herunterzubringen? Was haben wir da in der Hand?
Also sicherlich müssen wir massive Zugeständnisse gegenüber Trump machen, die sich an den großen Zugeständnissen der Europäischen Union orientieren. Gemäß meinen Informationen gab es in der Bundesverwaltung durchaus Bundesämter, die Trump und seinen Unterhändlern größere Zugeständnisse, vor allem bezüglich US-Agrarprodukten und Lebensmittelschutzvorkehrungen machen wollte. Das ist für Trump wichtig, weil die US-Farmer sind in der Regel diejenigen, die republikanisch wählen. Mhm. Und das kann er dann auch medial verkaufen. Leider hat dann das Bundesamt für Landwirtschaft andere Bedenkenträger gesagt, das können wir nicht wegen der Europäischen Union. Da werden wir in der Union gemaßregelt. Wir müssen uns Brüssel anpassen. Und jetzt haben wir festgestellt, Van der Leyen hat in Schottland das mit einem Wink der Hand Trump zugestanden. Also wir waren mal wieder etwas zu formalistisch, zu bürokratisch. In dem Bereich müssen wir sicherlich Konzessionen machen. Dann können wir US-Beef einführen lassen. Wenn der Konsument kann dann entscheiden, will ich das US-Beef, das etwas günstiger ist, vielleicht auch die eine oder andere Antibiotika und anderes drin hat, oder will ich das Emmentaler Filet? Das etwas teurer ist. Das soll doch der Konsument entscheiden und nicht der Bundesrat oder Brüssel. Gut, dann müssen wir, Sie haben es angesprochen, im Pharmabereich. Trump versprechen, dass wir auf die Schweizer Pharmaindustrie Druck machen, damit sie die Preise in den USA senken. Sie und ich wissen, dass der Bundesrat diese Kompetenzen nicht automatisch hat. Es braucht wahrscheinlich ein Bundesgesetz, aber das ist in einer Welt oder mit einem Partner, der sehr machiavellistisch, opportunistisch auftritt, jetzt in einer ersten Phase nicht wichtig. Wir müssen das versprechen, weil Trump wird das sowieso durchsetzen. Er hat bereits diesen Brief an eine Vielzahl Schweizer und ausländischer Unternehmen, Pharmaunternehmen geschrieben. Er muss die Preise aus innenpolitischen Gründen für Pharmaprodukte massiv senken. Also, wir können ihm etwas geben, das er wahrscheinlich sowieso bekommt. Das ist sicherlich ein Punkt. Und dann müssen wir, ähnlich wie die Europäische Union, versprechen, dass wir Milliarden Aufträge im Verteidigungs- und Energiesektor an die Amerikaner geben werden. Auch das ist etwas, das vor allem politisch gilt, aber wer hat die besten Waffen der Welt? Und wir sind uns wahrscheinlich einig, die Schweiz braucht eine Aufrüstung, also kaufen wir sowieso von den Amerikanern. Energie können wir auch von den Amerikanern kaufen. Also der Bundesrat muss hier etwas machiavellistisch Sachen versprechen, wie das die anderen auch getan haben. Ob man dann alles einhalten kann, schauen wir später. Aber das wäre wichtig, weil, worum geht es? Trump muss doch ganz klar in einer seiner täglichen Medienkonferenzen sagen kann, ja, und ich hatte hier den Schweizer Bundespräsidenten hier und oder die Bundespräsidentin und ich habe jetzt versprochen A, B, C und einmal mehr oder gewinnt die USA. So einfach ist es.
Und ich glaube auch, also wenn man jetzt auf das abstellt, auch was Sie sagen, ich glaube, dass die Pharmaindustrie auch ein ganz wichtiger Faktor ist, aufgrund der politischen Symbolwirkung, dass Trump dann seinen Wählern, vor allem auch in den, sagen wir mal, weniger glamourösen Bundesstaaten an der Ost- und Westküste, sondern in diesen Swing States da dazwischen sagen kann, ich habe für euch diese Medikamentenpreise heruntergebracht. Und die Schweiz ist jetzt da halt ähnlich vielleicht wie früher mit den Banken in einer exponierten Situation. Wie schätzen Sie das ein, Herr Bohrer? Muss der Bundesrat jetzt für diesen 7. August, das ist ja quasi die Deadline, muss er da schon ein fix fertiges Konzept hinlegen oder müsste er einfach möglichst schnell oder vielleicht mit einem Ansatzkonzept kommen und sagen, gebt uns noch Zeit bis Ende August, dann haben wir einen ausgereiften Plan, wir haben jetzt schon diese und diese Möglichkeit. Also wären Sie jetzt dafür, dass man schon auf den 7. August versucht, hier diesen Zollhammer zu entschärfen? Oder glauben Sie, dass es pragmatisch sinnvoller wäre, hier vielleicht auf eine Fristerstreckung zu drängen, um dann mit etwas mehr Zeit, eben wir können ja auch nicht befehlen, der Bundesrat kann nicht einfach dem Pharmabetrieben irgendwelche Verfügungen erteilen, das geht bei uns nicht zum Glück. Was ist da Ihre Sicht?
Also es geht voran. Ich wäre dafür, dass wir im Hinblick auf den 7. August jetzt ganz konkrete weitere Zugeständnisse machen, die ja basieren auf dem ausgehandelten Vereinbarung.
Ja.
Wir gehen einfach einen Schritt weiter. Ich glaube, es geht vor allem jetzt um deklaratorische Erklärungen. Trump ist nicht jemand, dem man sagen kann, ja, wir müssen jetzt das noch im Gesamtbundesrat besprechen und dann müssen wir eine Vernehmlassung machen. Und das ist nicht, Trump ist ein Geschäftsmann. Der will einen Handschlagdeal, wie er es mit von der Leyen gemacht hat. Und die Beamten sollen sich darum kümmern, wie man das dann umsetzt. Mhm. Und mit einem Geschäftsmann muss man eben ins Weiße herausgehen und versuchen, hier einen, diesen Handschlagdeal zu machen und einige Versprechungen zu machen. Man kann dann in einem halben Jahr erklären, weshalb man nicht alle Versprechungen umsetzen konnte. Ich glaube, das ist der Ansatz. Es ist kein typischer Politiker. Wir müssen diese Schienen verlassen. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Wahrscheinlich hätten wir das im Juli schon machen müssen. Oder dann hätte Trump nach England den Skalp Schweiz verkaufen können als großes mediales Ereignis. Oder das, ah ja, die Schweizer machen das, 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 das. Ja, ja. Nach dem Abschluss mit der Europäischen Union und Japan sind wir halt medial kaum mehr groß zu inszenieren und Trump kann uns halt jetzt an die Wand drücken. Aber wir sollten jetzt trotzdem alles versuchen, was möglich ist. Und diese Deadline 7. August sollten wir nicht verstreichen lassen. Ich reg mich furchtbar auf, dass der Bundesrat, der hat sicherlich gab es Telefonate zwischen Frau Keller-Sutter und Herr Pamela etc., die Beamten. Aber die offizielle Sitzung findet heute Nachmittag statt. Sie und ich in einer Krise hätten uns doch am Samstag getroffen. Sie hätten den Bundesrat am Samstag zu einer Videokonferenz angerufen oder spätestens am Sonntagmorgen die Entscheide gefällt. Und jetzt säßen die Unterhändler bereits in Washington. Die Welt richtet sich nicht nach dem Führungsrhythmus des Schweizerischen Bundesrates. Das habe ich schon in meinem kürzlich erschienenen Buch, die Taskforce Schweiz, Zweiter Weltkrieg, im Detail ausgebreitet. Und 30 Jahre später ist es immer noch so.
Bevor wir uns auf die Lehren, vielleicht die vorläufigen aus dieser bisherigen Entwicklung, vielleicht für die Zukunft noch konzentrieren, eine andere Frage geben. Sie haben jetzt ein Buch darüber geschrieben und Sie haben das ja hautnah erlebt, eine damals Krisensituation in den 90er Jahren. Wir erinnern uns, Jean-Pascal de la Mura, der FDP-Bundesrat, der gesagt hat, ja, das ist eine Erpressung, man will jetzt die Schweiz mit den nachrichtenlosen Vermögen erpressen. Damals ging es um die Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs. Großer Druck, Riesenskandal, Tohu Wabohu, auch Mediengetöse, alles, was dazugehört, Sie mittendrin. Und jetzt ist die Situation ähnlich, vielleicht nicht ganz so extrem, schwierig zu sagen, möglicherweise etwas weniger. Aber was ist da vielleicht aus der Innenperspektive noch wichtig? Wir haben jetzt ja auch etwas gesehen, gewisse Verzagtheit. Ich habe gesehen, der Chef da von Economy Suisse, der Präsident, hat schon von einer Katastrophe gesprochen. Zehntausende von Arbeitslosen, auch aus der Parteipolitik, gibt es diese apokalyptischen Wortmeldungen. Und ich glaube, eben, das ist mein Eingangsstatement auch gewesen. Es ist ja wichtig in so einer Situation, dass man nicht in Verzweiflung verfällt, sondern in Zerknirschung. Wie haben Sie das damals erlebt, dass man eben hier quasi aus dieser Katastrophe quasi auch die Motivation dann wieder herausziehen kann? Was ist da besonders gefragt in so einer Situation? Jetzt das Mentale auch angesprochen, die geistige Resilienz, dass man aus dieser Herausforderung eben das Beste herausholt und erst recht versucht, jetzt zu glänzen. Worauf kommt es jetzt da drauf an?
Sie haben es richtig umschrieben, auch damals ging es ja um Nazi-Gold, nachrichtenlose Vermögen, Angriffe der internationalen jüdischen Organisationen, unterstützt durch das Weiße Haus damals unter Präsident Clinton. Eine ganz andere Art, mit einem Land umzugehen, als im Diplomatenhandbuch steht, oder? Und hier haben wir das ähnlich wieder. Damals ist es uns nach vielem Auf und Ab gelungen, eine Front zu bilden. Regierung, Banken, die gesamte Wirtschaft war bereit, nachdem kein anderer Weg mehr war, die USA zu konfrontieren. Wir hatten sogar ein Budget von 100 Millionen Schweizer Franken, das war vor 30 Jahren sehr viel Geld, um über 4 Jahre eine massive Public Affairs und Public Relations Offensive in den USA zu starten. Ich habe schon im April dieses Jahres gefordert, dass man auch professionelle Berater einzieht in den USA, Lobbyisten, die nahe beim Weißen Haus bei Trump sind. Weil unsere Botschafter in Washington hat ja offensichtlich Kontakte nicht. Man könnte ja vielleicht die 250.000 Franken, die er kostet, in professionelle Lobbyisten stecken, etc. Also ich glaube auch, jetzt ist es nicht wichtig, dass man verzagt. Die Schweiz hat schon größere Schläge erfahren, schon größere Krisen erlebt. Wir müssen jetzt bei zusammen Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen und uns intellektuell smart überlegen, was wir machen können, um diesen Zoll zu senken. Und wenn das halt jetzt nicht gelingt bis zum 7. August, müssen wir wieder Rat halten und weiter für die nächsten Monate einen Schlachtplan entwickeln, wie wir das verändern können.
Was ist die wichtigste Lehre, die man aus diesen jetzt eben entgleisten Prozess irgendwo ziehen kann? Ich meine, es ist ja schon, es beschäftigt auch die Medien intensiv, man ist jetzt in der Ursachenforschung. Wie war das möglich? Nicht wahr, dass man bei diesen aussichtsreichen Voraussetzungen ganz am Anfang mit guten Gesprächen glaubte man ja, den Deal schon in Händen zu halten. Einige ließen sich da bereits als Superstars abfeiern, trügerisch, oder man ist vielleicht etwas überheblich geworden und so weiter. Aber ich will jetzt hier gar nicht moralisierend irgendwo in die Schwarz-Peter-Kiste hineingreifen. Mir geht es eher darum, jetzt das Konstruktive herauszupicken. Was beobachten Sie? Was ist die wichtigste Lehre, vielleicht der Fehler, den man gemacht hat und was wir lernen können für die Zukunft, was wir auf keinen Fall in einer Welt eben der knallharten nationalen Interessen, die wir jetzt sehen, da gibt es eben keine Freundschaften unter den Staaten, da gibt es einfach knallharte Interessen. Was müssen wir da daraus lernen, jetzt aus diesem, aus Schweizer Sicht, völlig irgendwie, ja, eben ins Unterholz abgerutschten Prozess? Was können wir da für Erkenntnisse ziehen für die Zukunft?
Die Zeit der so hochgelobten, regelbasierten Weltpolitik ist vorbei. Die hat sowieso nur immer im Westen funktioniert, aber sei es, die ist vorbei. Das klassische Handbuch der Diplomatie kann man zur Seite legen, das ist Geschichte. Die Welt funktioniert heute ganz anders. Sie haben es zu Recht gesagt, das Wort von de Gaulle stimmt, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben nur Interessen. Und das oberste Ziel der Schweizer Außenpolitik ist Interessenwahrung, ist nicht Wahrung der Menschenrechte, Entwicklungshilfe, weiß der Teufel was, Wahrung unserer Interessen. Und diese müssen wir in der jetzigen Welt opportunistisch und vielleicht manchmal auch machiavellistisch ausnutzen, weil die anderen tun es auch. Und dabei müssen wir auch das Gewicht der Schweiz in die Waagschale werfen. Wir sind kein Kleinstaat. Wir sind etwa das 20 größte Wirtschaftsmuster auf der Welt. Klar, gegenüber der USA oder der Vereinten Europäischen Union sind wir der kleinere Partner, aber auch wir haben unglaubliche Fähigkeiten, die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft, die Arbeitskraft der Schweizer, und das müssen wir in die Schlagzahlen werfen. Wenn jetzt das eine Niederlage werden sollte, wenn wir 39% Zölle haben, dann müssen wir überlegen, wie gehen wir das an. Ich bin dagegen, dass wir Trump noch saurer machen mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen. die sowieso keine Wirkung haben. Sie wissen, wie er dann reagiert, dann verdoppelt er die 39% gleich mal. Mhm. Das ist nicht der richtige Ansatz, aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich auch ein Outreach machen an die Gouverneure, die Senatoren und Kongressabgeordnete in den Bereichen, wo die Schweiz das sechstgrößte Investor Investitionen hat und sagt, ihr müsst jetzt zum Präsident gehen, wir schaffen Hunderttausende von Arbeitsplätzen etc. Das hätten wir alles schon seit April machen können, haben wir nicht gemacht. Okay, das ist jetzt die Lehre. Wir müssen nicht die klassische diplomatische lehrbuchartige Strategie wählen, sondern wir müssen uns der neuen Welt anpassen.
Letzter Punkt vielleicht noch in Gesprächen, jetzt auch übers Wochenende mit Bekannten, Freunden, auch Blick etwas in die sozialen Medien, in die Foren, wo sich auch der Volkszorn dann regt, ist mir eine Wahrnehmung aufgefallen und nicht wenige haben das Gefühl, die Schweiz werde irgendwie respektloser behandelt. Also man tritt uns da irgendwie mit Füßen oder man geht auf die Schweiz los, weil man sieht, in der Schweiz ist noch Geld zu holen. Das wäre meine letzte Frage an Sie. Ist das so? Nehmen Sie das auch so wahr, dass die Schweiz, die eigentlich ja hochgeschätzte oder einst sehr hochgeschätzte Schweiz, dass die heute respektloser behandelt wird? Ist dieser Zolldeal irgendwo auch ein, oder dieser Zollhammer, dieser Zollschlag, ist das irgendwo auch ein Weckruf, dass wir an Respektabilität verloren haben auf der internationalen Bühne? Und wenn ja, was wäre da aus Ihrer Sicht die wichtigste Gegenmaßnahme, um diesen Respekt wiederherzustellen?
Wir sind ja halt die Musterschüler, oder? Wir sind das reichste Land der Welt. Bei uns herrscht Sicherheit, bei uns herrscht Wohlstand. Da können wir nicht erwarten, vor allem nicht, dass unsere Nachbarn uns alle lieben. Die Liebe gegenüber der Schweiz ist größer, je weiter sie weggehen in Asien, in Lateinamerika. Da sind wir die Leitstärke, oder? Deshalb kommen ja auch viele Flüchtlinge zu uns, oder? Die Schweiz, das ist offensichtlich ein Grund. Der Musterknabe wird in der Schule nicht geliebt, der Klassenbeste wird nicht geliebt, oder? Und da pflege ich zu sagen, Neid muss man sich verdienen, Mitleid ist gratis. Lasst uns erfolgreich weiter agieren. Wir müssen, die beste Antwort darauf ist, wir müssen an unseren vielen Stärken arbeiten. Die Stärke direkte Demokratie, Föderalismus, wenig Regulierung, schlanker Staat. Das sind doch die Stärken, die uns das Ausland beneidet. Daher sind wir besser. Als Menschen sind wir nicht besser als die Deutschen, die Franzosen. Wir haben ein viel besseres System, das unsere Vorväter uns gegeben haben. Das müssen wir hochhalten und da dürfen wir nicht einen Deut daran weggehen. Übrigens noch ein letztes Wort. Viele sagen jetzt, ja, wir müssen in die Europäische Union, da wäre alles besser. Die Europäische Union behandelt uns vielleicht auf dem diplomatischen Parkett etwas netter und freundlicher. Aber in der Sache gehen die genau gleich mit uns um wie mit Trump. Wie Trump das mit uns tut. Wenn doch Brüssel weiß, dass die Schweiz unter dieser Zuwanderung leidet, weil wir haben verstopfte Straßen, wir haben Mietpreise, die in die Höhe gehen, wir haben Arbeitslose. Wir haben dichte Stress, vor allem in den Großstädten. Dann hätte man uns doch Konzessionen gemacht, wenn man es so gut meint mit der Schweiz, oder? Aber Brüssel hat da genau gleich, aber viel netter natürlich als Trump, oder? Viel netter, aber letztlich ist Brüssel in der Sache, macht mit uns Machtpolitik, wie die USA mit uns Machtpolitik macht. Und da gilt es einfach, gelassen zu sagen, ja, wir sind halt sehr erfolgreich, die mögen uns nicht alle, aber das ändert doch nichts daran, dass wir an unserem Erfolg weiterarbeiten und sicherstellen, dass wir den auch haben, weil auf diese Art und Weise können wir diese Missgunst ja auf elegante Art und Weise durch wirtschaftlichen Erfolg wegmüssen.
Herr Bohrer, vielen Dank für dieses Gespräch und hoffen wir, dass da die guten Ratschläge erhört werden. In Bern eine intensive, eine interessante Woche, in der die Leute, die Politiker und Diplomaten zeigen können, was in ihnen drinsteckt. Merci vielmal und Ihnen einen schönen Tag.
Danke Ihnen.